Spielekiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospielwahnsinn. Mit Jürg und Kai.
Genauer gesagt, im Juni 2017 wurde Metroid Prime 4 angekündigt und was fast zu einem Witz der Gaming-Industrie verkommen ist, hallo Duke Nukem Forever, wurde am 4. Dezember 2025 Wirklichkeit. 8 Jahre nach der Ankündigung und immerhin 18 Jahre nach Metroid Prime 3 Corruption erschien endlich Metroid Prime 4 Beyond. Hat sich das lange Warten auf den 4. Teil der Metroid Prime-Serie für Fans gelohnt? Bevor ich diese Frage beantworten kann, ein kurzer Exkurs. Wer schon mal ein Spiel aus dem Genre der Metroidvanias gespielt hat, weiß, wie diese beliebte Gameplay-Formel funktioniert. Und viele Spielerinnen und Spieler werden wissen, woher dieser Begriff stammt und für alle anderen von den Spieleserien Metroid und Castlevania. Beide Serien haben ihren Ursprung in 2D. Anders aber als beispielsweise bei den Mario Jump'n'Runs sind die Welten in Metroidvanias verschachtelt und werden meist Stück für Stück größer. So kommt ihr meist durch die eine Tür nicht durch oder eine Mauer ist zu hoch, um drüber zu springen. Dank mehrerer Items und Fähigkeiten, die man im Spielverlauf erhält, kommt man irgendwann doch durch die Tür oder mittels eines Doppelsprungs über die Mauer. Zu diesen Spielen und den genannten Beispielen gehört natürlich auch, dass man an diese Orte zurückgeht. Backtracking heißt hier das Zauberwort. Und obwohl Backtracking in vielen Spielen und Genres ein unerwünschtes Spielelement ist, gehört es bei Metroidvanias fest dazu. Denn hier überwiegt die Vorfreude, was man denn als nächstes bekommt, als der Frust, wenn man nochmal zurücklatschen muss. Und jetzt stellt euch das alles nicht in einer 2D-Seitenansicht vor, sondern in 3D und das aus der Sicht des Protagonisten bzw. der Protagonistin. Denn in dem heutigen Spiel Metroid Prime 4 Beyond schlüpft ihr serientypisch in den virtuellen Körper der Kopfgeldjägerin Samus Aran. Dabei kläre ich hier gleich nochmal das größte Missverständnis auf, welches man beim Anblick von Videos und/oder Screenshots des Spiels bekommen kann. Metroid Prime 4 ist kein Ego-Shooter, obwohl man die Welt aus Samus' Augen, also aus der Ego-Perspektive, erkundet und mittels ihrem Waffenarm auch schießen kann. Ich vermeide hier extra das Wort Ballern, da ich mit Ballern ein anderes Gefühl des Schießens verbinde. Metroid Prime 4 ist ein Action-Adventure, nur dass ihr die Action und das Abenteuer aus der First-Person-Perspektive erlebt. Nebenbei sei erwähnt, dass euch mehr Abenteuer als Action erwartet. Metroid Prime 4 Beyond, oder der Einfachheit halber Metroid Prime 4, erschien Ende letzten Jahres für die Nintendo Switch und deren Nachfolger, die Switch 2. Auf letzterer hatte ich Samus' aktuellstes Abenteuer nach knapp 19 Stunden durchgespielt. Neben vielen schönen Momenten gab es auch ein paar Ärgernisse. Das für mich größte war, dass Samus nicht ein Wort sagt. Sie bleibt das komplette Spiel über stumm. Das mag zu den älteren Titeln gepasst haben, da sie dort zum Großteil allein unterwegs war und was will man schon sagen, außer du bist tot zum nächsten Monster. Also sagte sie in den alten Spielen lieber nichts. Aber in Metroid Prime 4 trifft sie einige Mitstreiter. Samus wird nach einem actionreichen Einstieg nebst erstem Bosskampf mittels eines außerirdischen Artefakts auf einen fremden Planeten teleportiert und kurze Zeit später stellt sie fest, dass auch andere Menschen mit ihr hier gelandet sind.
Identify yourself! You're Samus. There were dozens of higher priority targets back at base. I doubt Fed Command would post their best hunter to rescue duty. We are stranded.
Mitstreiter wie Miles McKenzie sprechen mit ihr, wollen eine Antwort haben und bekommen nichts. Sorry an alle Fans da draußen, dass sie das okay finden, aber für mich fühlte es sich seltsam falsch an. Der Planet, auf dem wir landen, ist Vuros und auf dem lebten die Lamorren. Diese Alien-Rasse trat nach ihrer Maschinen-Ära in die Psi-Ära ein und nutzte zum Beleben des Planeten eine grüne Energie, die sie aus dem Inneren eines Vulkans heraus dem Planeten entzog. Oder irgendwie so. Denn warum die Lamorren wirklich weg sind und was wir hier überhaupt machen und warum, bleibt lange nebulös. Und das Ende des Spiels, keine Angst, ich spoiler hier nix, hat mich auch recht doof dastehen lassen. Ich sag mal so. Die Lamorren sind für mich der typische totgelatschte Science-Fiction-Trope der ultimativen Überrasse, die nun halt tot ist, da sie doch nicht so über war. Siehe die Blutsväter in Halo oder die Proteaner in Mass Effect. Hier also die Lamorren, die scheinbar den gleichen Innenarchitekten hatten wie die Aliens aus der gleichnamigen Filmreihe. Im Weltraum kauft man seine Raumstation halt nicht bei IKEA, sondern bei HR Giga. Und auch wenn das einige eventuell komisch finden, ich fand den Look extrem cool. So als würde Metroid und Alien im selben Universum spielen. Gleichzeitig bekommen die alten, zurückgelassenen Bauten der Lamorren dadurch einen bedrohlicheren Look. Natürlich nur bei den Leuten, die diese Assoziationskette herstellen können. Die restliche Grafik ist ganz ansehnlich und sieht sicher auch in ein paar Jahren noch gut aus, da man nicht auf Fotorealismus setzt, sondern einen comichaften Ansatz genommen hat, beziehungsweise sich am Look der ersten drei Teile orientiert. Für Nichtkenner, es gibt keine dicken Cell-Shading-Linien, dafür kräftige Farben und knallige Effekte. Inszenatorisch kann das Spiel was und bietet viele coole Panoramen.
I've never seen anything like this. It's beautiful.
Nur an manchen Ecken hat man das Gefühl, der GameCube kommt gleich vorbei und will seine Texturen zurück. Da ich vorhin schon am Meckern war, Sprachausgabe und so, mache ich gleich weiter. Ein weiterer Negativpunkt ist die fehlende deutsche Sprachausgabe. Auch hier, sorry Fans, wenn das schon immer so war, keine Ahnung, das ist schön für euch. Ich hingegen muss sagen, dass hier Nintendo, einer der größten Videospielhersteller der Welt, mit einer seiner A-Marken Vollpreis verlangt. Ja, ich weiß, was ihr sagen wollt. Trotz Meckern hast du es ja trotzdem durchgespielt, Kai. Und wisst ihr was? Ihr habt recht. Wer nun aber wie ich recht jungfräulich in Metroid Prime 4 gestolpert ist und nichts von der großen Kopfgeldjägerin Samus Aran weiß, aufgepasst und hergehört. Ich komme jetzt nach knapp 10 Minuten auch endlich mal zum Spiel.
While I was waiting, I was studying this hologram. Well, Samus, it's really you. I don't even know what to say. Is this a new suit? It's amazing. I love it. I love it so
Private.
Much. Yes, sir. Right, sorry, sir. Private First Class Nora Armstrong. It's an honor to meet you, Samus.
Thank you. Samus would like to move the clamp here. Seen anything that'll do the trick?
Maybe, yes. I can't decipher the text, but I think this device here is an electromagnetic conduit, and it's connected to the clamp. So we just need to get it spinning and build up a charge.
Nice work, Armstrong.
Thank you, sir. This is where you come in, Samus. But, you know, I am here if you need anything.
Yes, Samus can handle it.
Yes, sir.
I need you with me. Patroller.
Yes, sir.
Wie erwähnt, erlebt man das Spiel aus den Augen von Samus Aran, also aus der Ego-Perspektive. Cool fand ich hier, dass man die Helmsichtbarkeit einschalten kann. Dann sieht man am Bildschirmrand den Helm und hat, auch durch das schicke Hat, tatsächlich das Gefühl, man guckt durch diesen Helm in die verschiedenen Biome von Viewros. Denn der Planet Viewros besteht wie viele andere Spiele dieses Genres aus unterschiedlichen Biomen. Zu Beginn des Spiels landet ihr zum Beispiel im Dschungel des Zorns. Danach geht es in eine von einem dauerhaften Gewittersturm durchgepeitschte Fabrikanlage. Wie in Metroid üblich, gibt es natürlich auch auf Viewros Gegner, die Samus an den Weltraumanzug wollen. Diese Gegner lassen sich per Tastendruck einloggen oder besser gesagt erfassen. Habt ihr einen Gegner erfasst, könnt ihr euch um ihn herum bewegen. Die Waffe bleibt dabei aber weiterhin auf den Gegner gerichtet. Mit dem rechten Stick könnt ihr dann noch feiner zielen. Der Gegner bleibt trotzdem eingeloggt. Im Fadenkreuz sozusagen. Dadurch fühlen sich die Gefechte nicht so an wie in typischen Ego-Shootern. Wer mag, kann auch den rechten Joy-Con der Switch 2 als Mausersatz nutzen und das Spiel mehr Ego-Shooter-like spielen. Ich habe es kurz ausprobiert und bin schnell wieder zur Standardsteuerung gewechselt. Apropos Standardsteuerung. Den Weltraumanzug, den Samus Aran trägt, hat sie von einer Alien-Rasse bekommen, den Chozo. Nur sie trägt diesen Anzug und so kann nur sie einen besonderen, ich sag mal, Trick machen. Sie kann sich zu einer Kugel zusammenrollen.
Sarge, look! She's doing Morphball.
Yeah, I see it. Calm down.
Oh, I wish my suit could do that.
Diese Kugel ist dann etwa so groß wie ein Fußball und damit kann man durch kleine Öffnungen rollen. Für den Spielablauf und die Metroid-Serie seit jeher unabdingbar. Und was hat das nun mit der Steuerung zu tun? Nun, ihr Lieben, die Steuerung kann man ändern. Und das habe ich leider erst circa nach der Hälfte der Spielzeit gecheckt. Ich habe nämlich immer die Tasten für den Morphball, die angesprochene Kugel, und für das Scannen verwechselt. Ich wollte etwas scannen, Samus wechselte in den Morphball. Ich wollte Samus zur Kugel machen, um durch eine Öffnung zu rollen, sie wechselte in den Scan-Modus. Keine Ahnung warum, aber ich habe diese beiden Tasten, es handelt sich um X und Y, immer verwechselt. Der Morphball ist übrigens nicht nur eine coole Funktion von Samus Anzug, sondern er verhält sich auch physikalisch korrekt. Steht ihr auf einem Abhang und wechselt mit X, oder war es Y? Na egal, in den Morphball, so rollt ihr den Abhang hinab. Wenn er nicht gerade alleine rollt, so kann man den Ball recht bequem und einfach mit dem linken Stick durch die Welt steuern. Nach und nach bekommt ihr Fähigkeiten für diese kleine Kugel hinzu. So könnt ihr später springen, kleine Bomben legen, als Spider-Ball an Wänden und Decken entlang rollen und so weiter und so fort. Ach so, und wer jetzt übrigens die ganze Zeit bei dem Thema dachte, Moment mal, in Ego-Perspektive? Da wird mir ja die ganze Zeit schlecht. Nein. Bei dem Wechsel in den Morphball wechselt auch die Kamera in die Außenperspektive. Verwandelt sich Samus wieder zurück, geht es in Ego-Perspektive weiter. Die Fähigkeiten, die Samus für den Morphball bekommt, sind, Serienkenner wissen das, nicht die einzigen, die ihr im Spiel erlangt. Ihr bekommt einen Doppelsprung und ein Lasso zum Entfernen von Geröll oder anderem Gelumps, was man halt weg bzw. rausziehen kann. Auch waffentechnisch tut sich was. Ihr bekommt einen Raketenwerfer und könnt später auch Feuer, Eis und Blitze verschießen. Und die Lamoren mit ihrem Psi-Gelöt? Na klar, die haben für euch, schließlich seid ihr das auserkorene Wesen, ein paar Psi-Fähigkeiten dagelassen. Ihr bekommt Psi-Stiefel für spezielle Plattformen, einen Psi-Grapple-Hook und besonders cool den Control-Beam. Ladet ihr in der Psi-Vision einen Schuss auf, so könnt ihr diesen dann in Zeitlupe durch die Welt steuern und so geheime Schalter betätigen oder könnt gar nur so manchen Boss besiegen. In der Psi-Ära haben die Lamoren noch so andere Sachen erfunden und für euch dagelassen. Das eindrucksvollste und zusammen mit dem Spiel auch oft als Game Changer präsentierte, ist das Psi-Motorrad, das Viola. Das bekommt ihr am Ende des zweiten Bioms und könnt danach durch die große Wüste zum nächsten Biom fahren oder erstmal in den Dschungel zurückkehren. Für mehr braucht ihr das Motorrad ehrlicherweise nicht. Ihr fahrt damit von A nach B und das Nach zwischen A und B ist die Wüste. Die Wüste gilt ein wenig als Bindeglied und hält die Welt zusammen, verbindet also, wenn man so will, die Biome miteinander. Stellt es euch so vor, eine große Karte. Das ist die Wüste. Im Norden geht es in den Dschungel, im Nordwesten in den Eisgürtel. Am südwestlichen Ende liegt die Voltschmiede und so weiter. In der Mitte der Wüste befindet sich der Chronoturm unter einer Energiebarriere, euer Hauptziel. Zusätzlich gibt es noch ein paar kleinere Lamorenstätten, einige mitteleportierte Militäranlagen und jede Menge grüne Kristalle zum Kaputtfahren. Diese grünen Kristalle bringen euch grüne Energie, die Samus im Verlauf des Abenteuers stärker machen kann. Kann deswegen, da das Sammeln der grünen Energie optional ist. Aber mit genug grüner Energie bekommt ihr den Super-Raketenwerfer oder ihr erhaltet nach dem Charge-Fire-Shot auch den Super-Fire-Shot. Ähnliches bekommt ihr natürlich auch für den Thunder- und den Ice-Shot. Mit genügend Energie erhält Samus irgendwann den Charge-Ice-Shot und den Super-Ice-Shot. Und wer hätt's gedacht, mit genug grüner Energie? Naja, bla 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 bla. Mit gefundenen Energietanks erhöht ihr Samus Lebensenergie oder erhöht mit bestimmten Items den Munitionsvorrat für Raketen- und Elementarmunition. Serientypisch gibt es wieder eine, mal mehr, mal weniger, übersichtliche 3D-Karte und Kenner und Fans der Serie werden sich über alte und liebgewonnene Sounds und Musiken freuen. Spielmechanisch hängt der Titel ein wenig bedingt durch die Metroid-Formel in den 2000ern fest, was das Game- bzw. Weltendesign betrifft. Wie erwähnt, besteht die Spielwelt aus unterschiedlichen Biomen, die ihr glücklicherweise ohne eine einzige Ladezeit durchstreifen könnt. Dadurch hat man tatsächlich das Gefühl, dass diese Welt zusammenhängt und eine Art Open World ist. Aber Metroidvania typisch besteht die Welt aus Räumen, die durch Türen voneinander getrennt sind. Der Dschungel des Zorns, das erste Biom, welches ihr betretet, ist kein offenes Areal, da es auch hier diese Türen gibt. So erforscht ihr halt leider keine zusammenhängende offene Welt, sondern Raum für Raum. Greifen euch in einem Raum Und Raum dürft ihr euch hier nicht optisch wie etwa eure Wohnstube oder die Küche vorstellen. Schließlich steht ihr immer noch im Dschungel des Zorns, der auch wie ein Dschungel auf einem Alien-Planeten aussieht. Greifen euch also nun in einem Raum Gegner an, so gehören sie in diesen Raum. Ein besseres Wort dafür wäre wohl Abschnitt oder Areal. Sie verfolgen euch nicht in den nächsten Abschnitt des Dschungels bzw. das nächste Areal, da sie dort nicht hingehören. Und die Räume bzw. Abschnitte merken sich auch nicht, dass ihr schon mal da wart. Ihr kommt mit der einzigen Schnellreisefunktion im Spiel im Dschungel an. Eine Schnellreisefunktion, die diesen Namen übrigens nicht verdient, da sie aus einer einminütigen Kamerasequenz besteht. Egal, ihr kommt also im Dschungel an, geht durch eine Tür, erledigt einen Gegner, geht durch die nächste Tür, erledigt zwei Gegner und quatscht mit Miles McKenzie, der euch irgendwas Cooles zeigt.
Hey, I'm glad you're back. That data you gave me earlier is really coming in handy. I've been able to translate the Lemuran language. This planet, Vieros, doesn't appear on any of the known star charts. Might as well be a ghost. I tried sending out a distress signal, but there is no activity in this sector. It is eerily quiet. We could be anywhere. Or we could be nowhere. According to these maps, we shouldn't even be here.
Dann geht ihr zurück, also durch den Raum mit den zwei Gegnern, die wieder da sind, und zurück in den Raum mit dem einen Gegner, erledigt den und nutzt wieder die Schnellreise. Dadurch, also durch diese alte Mechanik, das Gegner respawnen, habe ich nicht das Gefühl, dass die Welt auf mich reagiert. Es ist, als würde ich dauernd an ein Bonfire aus Dark Souls gehen und die Welt zurücksetzen. Zu dieser alten Gameplay-Mechanik passt es dann auch, dass man nicht frei speichern kann. Auch das gehört zur Serienhistorie. Aber ist Nintendo hier Gefangener der eigenen Tradition? Wann wird der Fanservice zur Spielspaßbremse? Gewagte Aussage, ich weiß. Aber Nintendo hat auch mit einer Tradition gebrochen und eine stärkere Spielerführung eingebaut. Brauchen wir nicht, werden entzürnte Fans rufen. Und ich? Nun, Metroid Prime 4 ist das erste Metroid, das ich durchgespielt habe. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich für Metroid Prime Remastered zu doof war. Und Samus Returns habe ich nie beendet. Aber auch wenn ich wegen der fehlenden deutschen Vollpreisvertonung frecherweise einfach mal einen Wertungspunkt abziehe, lande ich trotzdem bei einer 8 von 10. Ja, die Story war merkwürdig, aber die Bosskämpfe, bis auf den bescheuerten Lavadrachen, allesamt cool. Das Motorrad war kein Gamechanger, sondern nur eine bessere Schnellreisefunktion. Aber es hatte fast schon etwas Meditatives, durch diese Wüste zu fahren. Es hat Spaß gemacht. Was mir nicht so viel Spaß gemacht hat, war das Scannen. Jeden Quatsch könnt ihr scannen. Gegner, Pflanzen, Schalter, Türen oder sogar die Schilder über den Türen. Wer alles für die Datenbank scannt und alle Items findet, bekommt am Ende, Serienfans wissen bzw. erwarten das, Samus Aran ohne ihren Helm zu sehen. Egal übrigens, auf welchem der drei verfügbaren Schwierigkeitsgrade ihr das Spiel beendet. Bei mir war es der leichte, da ich einen der Bosskämpfe zu schwer bzw. zu nervig fand. Aber nochmal, Metroid Prime 4 Beyond ist das erste Metroid, was ich durchgespielt habe, und ich habe extrem Bock auf die restlichen Teile. Diese 8 von 10 ist also höher zu bewerten als bisherige Spiele, die ebenfalls eine 8 bekommen haben. Ich fand es auch großartig, dass es nicht so lang ist. Nach circa 15 bis 20 Stunden, je nach Sammellaune, flimmern die Credits über den Bildschirm. Fans mögen mit dem neuesten Ableger durch die stärkere Spielerführung, die vielen Begleiter, die man trifft, und das Motorrad nicht so happy mit Samus neuestem Abenteuer sein. Ich als Metroid-Neuling bin es dafür umso mehr.
You did it, Samus. You found the missing pieces. That was everything I needed to fix Betsy. You know, the mech. She is good to go.
Excellent work, Samus.
With the mech repaired, we'll be able to destroy the force field around Chrono Tower.
Yeah, we're gonna want to be careful with that. Just saying I had to get a little creative with those repairs. I can only guarantee about 80% functionality.
Oh, just 80%. That's good, Gearhead.
We trust you. We can leave for Chrono Tower whenever you give the order, Samus. You ready?